ARD. Sprechen wir über Mord. Todeskick von Potzlow. Der Mord an Marinus S. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Sie halten das Urteil schon in der Hand. Wir blicken auf den brandenburgischen Adler. Landgericht Neuruppin steht über der Formel im Namen des Volkes. Und wir sprechen über einen Fall, für den man jetzt das Reinhard-Grebe-Zitat nehmen könnte. Es stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden niemanden zum Verprügeln. Brandenburg. Sind wir mitten in diesem Klischee von Dunkelostdeutschland und Brandenburg?
Ich befürchte, ja.
Oder ist es ungerecht? Ja, ich habe mich das auch gefragt. Der Fall spielt ja später als die sogenannten Baseballschlägerjahre, aber eigentlich alles, was wir gleich besprechen werden, entspricht diesen Stereotypen. Sind die so ungerecht, wie man uns Westdeutschen immer vorwirft?
Nein, die sind natürlich nicht ungerecht. Es ist alles sehr deprimierend, ja. Und dieser Fall ist, muss man sagen, ein leuchtendes Beispiel für deprimierende Realität.
Ein leuchtendes Beispiel für deprimierende Realität. Wir lassen die Psychoanalyse noch einen Moment beiseite, hören rein, worum es in diesem Fall geht und sagen aber vielleicht nochmal vorneweg, es geht nicht darum, jetzt hier diesem Stereotyp zu entsprechen. Es geht darum, über den konkreten Fall zu sprechen, aber dann vielleicht doch danach zu suchen, was gesellschaftlich damals und vielleicht bis heute dahinter steht.
Es wird überhaupt Menschen gibt, die sowas machen.
Die Leiche des Jugendlichen ist von der Polizei erst am Sonntag gefunden worden, nachdem ein Täter über die Tat gesprochen hatte.
Also da kommen mir bald selber schon die Tränen, wenn ich daran denke.
Drei Jugendliche aus dem Ort setzen ein hölzernes Kreuz, dort, wo die Leiche von Marinus Schöberl vor einer Woche gefunden wurde.
Potzlow als rechtes Dorf zu betrachten oder zu bezeichnen, das möchte ich nicht sagen.
Alle kannten das Opfer, alle kannten seine drei Mörder.
Aber den Tod hat er nicht verdient, bloß weil er falsche Klamotten anhatte.
Zum Verhängnis wurde Marinus, dass er weite Hip-Hopper-Hosen trug und sich die Haare blond färbte.
Sind wirklich nur die Klamotten der Auslöser? Ist natürlich neben den unmittelbaren Tätern das Dorf schuld oder die Gegend oder die Zeit? Ein Fall, der aus den Baseballschlägerjahren Anfang der 1990er stammen könnte, ich habe es gerade schon gesagt, aber er ist deutlich danach passiert und zwar trotz umfangreicher Bemühungen in der örtlichen Jugendarbeit. Eine Sozialarbeiterin haben wir ja gerade auch bei den Tönen dabei gehabt. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Marinus ist 16 Jahre alt, als er im Sommer 2002 im brandenburgischen Dorf Potzlow von drei Neonazis getötet wird. Marinus trägt blondierte Haare und weite Hosen, wie sie in der Hip-Hop-Szene beliebt sind. Wenn er aufgeregt ist, stottert er. Marco, 23 Jahre alt, dessen Bruder Marcel und ihr Bekannter Sebastian, beide 17, verachten Marinus als Punk. Nach einem gemeinsamen Trinkgelage quälen und misshandeln die drei ihr Opfer in der Nacht auf den 13. Juli 2002 über Stunden. Sie flößen Marinus Schnaps ein, bis er sich erbricht, urinieren auf ihn, schlagen ihn und fordern ihn auf, sich als Jude zu bezeichnen. Schließlich bringen sie ihn zu verlassenen Schweineställen am Rande des Dorfs. Dort misshandeln sie den 16-Jährigen weiter. Sie zwingen Marinus, in die Kante eines Schweinetrogs zu beißen. Dann springt Marcel ihm auf den Kopf. Es ist die Nachstellung einer Szene aus dem Film »American History X«. In dem Film tötet ein Neonazi einen Schwarzen durch einen sogenannten Bordsteinkick. Marinus erleidet tödliche Verletzungen. Um die Tat zu verdecken, werfen Marcel und sein Bruder ihrem Opfer mehrfach einen Stein auf den Kopf, um es endgültig zu töten. Anschließend vergraben alle drei Neonazis den Jungen in einer Jauchegrube. Marcel prahlt im Dorf mit seiner Tat. Dennoch dauert es 4 Monate, bis die Leiche des 16-Jährigen im November 2002 gefunden wird. Das Landgericht Neuruppin verurteilt im Oktober 2003 Marcel unter anderem wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu einer Jugendstrafe von 8,5 Jahren. Nach Feststellung des Gerichts habe Marcel nachempfinden wollen, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten. Und er habe seinem erwachsenen Bruder, einem vorbestraften Neonazi, imponieren wollen. Strafmildernd berücksichtigt das Gericht Marcels Geständnis, den erheblichen Alkoholkonsum, eine dissoziale Persönlichkeitsentwicklung und eine unterdurchschnittliche Intelligenz. Seinem Bruder Marco und ihrem Freund Sebastian rechnet das Gericht den vollendeten Mord nicht zu. Marco wird nach Erwachsenenstrafrecht wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Die Richterinnen und Richter gehen aufgrund eines IQ von nur 55, einer dissozialen Persönlichkeitsstörung und einer Alkoholproblematik von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus. Sebastian wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu 2 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Er sei nach dem Sprung von Marcel auf den Kopf des Opfers aus dem Stall gegangen. Auch er ist mit einem IQ von 77 unterdurchschnittlich intelligent. Der Bundesgerichtshof entscheidet im August 2004, dass sich Marco und Sebastian auch der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gemacht haben. Für beide sei der Tod ihres Opfers vorhersehbar gewesen. Im Dezember 2004 ordnet eine andere Jugendkammer des Landgerichts Neuruppin aufgrund seiner Alkoholsucht die Unterbringung von Marco in einer Entziehungsanstalt an. Zu einer Änderung der verhängten Freiheitsstrafe kommt es bei ihm nicht. Sebastian wird nun unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren verurteilt.
Wieder so ein Fall, bei dem ich ehrlicherweise nicht weiß, Thomas Fischer, wo wir anfangen sollen. Bei der Frage, wie das Landgericht zu den Strafen gekommen ist, hat sich ja schwer getan. Bundesgerichtshof musste helfen. Die Frage, ob wir uns mit dem Milieu der Täter beschäftigen sollen, deren Kurzfassung der Lebensgeschichte wir eben schon gehört haben und die ja einfach auch nur ratlos macht. Die Frage, welche Rolle der Film American X History gespielt hat. Vielleicht fange ich da an. Haben Sie den vor Augen?
Nein.
Ich habe ihn damals gesehen, habe jetzt in der Vorbereitung des Falles mich nicht entschließen können, ihn nochmal anzuschauen, weil ich ihn zwar, das habe ich noch sehr vor Augen, damals sehr eindrücklich fand, aber auch so deprimierend, dass ich mich nicht gedrängt gefühlt habe, ihn nochmal zu schauen. Und er eben genauso eine Geschichte einer völlig hassenden und gewaltgeneigten Konstellation zeigt und dann eben auch diese Tötung zeigt, die ganz offensichtlich Vorbild hier für die Täter waren. Helfen Sie mir, wo fangen wir an? Ich bin deprimiert.
Ja, was soll man dazu sagen? Also in der rechtlichen Bewertung sind ja nicht viele Geheimnisse. Also insoweit war halt zu prüfen und hat das Landgericht ja dann auch geprüft in 2 Urteilen, wem die unmittelbare Tötung als Mord zuzurechnen ist, aus niedrigen Beweggründen und wem nicht und wer da nur wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit einer mindestens grob fahrlässigen Todesfolge dann zu bestrafen war, da gibt's nicht viel dran zu deuteln.
Ne? Gesprungen ist Marcel, daran gab es keinen Zweifel.
Also das eigentlich Interessante oder in Anführungszeichen Rätselhafte ist ja sozusagen der Ablauf und die Motivation und das Herkommen und die Entwicklung der Tat. Ja. Wobei man sagen muss, dass es sich hier natürlich schon um einen exzessiven Fall handelt, der sich halt dadurch auszeichnet, dass die 3 Angeklagten auch nicht die Spur von Mitleid oder
Empathie
oder was auch immer gezeigt haben, sondern in einer wirklich bemerkenswert brutalen Weise da diesen Jungen, der ja eigentlich eher sowas wie einer von den Kumpels war. Das Dorf hat, glaube ich, 600 Einwohner. Die kannten sich ja alle. Ne? Der Getötete stammte, glaube ich, nicht aus dem Dorf, sondern ist da hingezogen mit seinen Eltern und war dann immer so ein bisschen ein Fremder, in Anführungszeichen.
Äußerlich ein bisschen Paradiesvogel, jedenfalls erkennbar als Punk.
So eine Art Punk, also sah halt ein bisschen anders aus, was aber nicht hinderte, jetzt da gemeinsam sich dem
erstmal mitzutrinken, ja.
Dem üblichen Freizeitspaß, nämlich sich sinnlos zu besaufen, mit den anderen hinzugeben. Ja. 16 Jahre alt, der hat halt auch versucht, da sich irgendwie zu integrieren in diese Kultur oder was man als solches bezeichnen kann. Er war jedenfalls jetzt nicht einer von diesen Neonazis. Wobei das ja auch keine politische Haltung ist, sondern nur, sagen wir mal, so eine Lebenshaltung. Ja. Saufen und gegen Fremde sein. Ja. Das war offenbar.
Naja, aber ihn dann dazu zu bringen, dass er sich selber als Jude bezeichnen soll, ja, weil man ja, das besonders schlimm oder besonders
triggern findet. Das ist natürlich klar. Das heißt, da haben Sie vollkommen recht, ja. Das ist natürlich eine Besonderheit, dass hier jemand aus antisemitischen Gründen ermordet wird, unter anderem aus antisemitischen Gründen oder jedenfalls unter einem antisemitischen Vorwurf oder einer Beschuldigung, Jude zu sein, der ersichtlich überhaupt kein Jude war. sondern dem diese Bezeichnung Jude zugeschrieben wurde, einfach um das Schlimmste zu definieren, was sich diese Idioten vorgestellt haben.
Genau, und ich würde trotzdem die Selbstverständlichkeit gern nochmal aussprechen und sagen, und selbst wenn er Jude gewesen wäre, es wäre weiterhin ja überhaupt kein Anlass gewesen für die drei.
Naja, das ist ja sowieso klar.
Natürlich, aber bei der Frage, sind die jetzt Neonazis oder nicht, finde ich, ist das doch eigentlich der entscheidende Punkt. Das geht weit über das Trinken hinaus.
Das ist schon klar.
In der Enthemmung unter dem Trinken passiert das?
Ja, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Aber von diesen Menschen dort, um die es jetzt hier geht, hat ja noch nie irgendjemand einen Juden gesehen. Die wissen ja gar nicht, was das ist letzten Endes. Hä? Sondern die nehmen das Wort Jude einfach als Beschimpfung. Mit der jüdischen Religion hat das ja auch nicht ansatzweise irgendwas zu tun, ja, sondern es wird halt einfach die größtmögliche Beschimpfung gewählt und dann wird gesagt, gib zu, dass du ein Jude bist, ja. Vollkommener Blödsinn natürlich, ja. Natürlich auf eine gewisse Weise hat das diesen antisemitischen, judenhassenden und judenverfolgenden Hintergrund. Aber dieser Hass stammt nicht aus einer inhaltlichen Beschäftigung mit dem Judentum zum Beispiel, ja, sondern stammt einfach nur daher, dass diese Idioten, muss man sagen, meinen, ein Jude sei was ganz besonders Schlimmes, nämlich die Verkörperung des Fremden.
Und wahrscheinlich vor Augen haben, ich kann das auf diesen Fall nicht sicher sagen, aber das wäre typisch jetzt für Konstellationen Jugendlicher dieser Art, dass man die Bilder aus dem Stürmer vor Augen hat, die bei den entsprechenden Jugendlichen in sozialen Netzen geteilt und vorgezeigt werden, eben der absoluten Überkarikatur des raffgierigen Judens als das Hauptfeindbild.
Mag sein, ja. Der Inbegriff des Fremden und Hassenswerten, ja, so ist halt Antisemitismus, ja. Das hat ja mit den Personen letzten Endes gar nichts zu tun. Es sind ja einfach nur abstrakte Zuschreibungen und Verfolgungsfantasien, ja.
Aber was passiert da jetzt in dieser Gruppe der Täter? Ist das so eine Art Gruppendynamik? In der Weltanschauung, in den Phrasen, die man drischt, da ist man sich einig und jetzt lebt man das an Marinus aus?
Das ist so, ja. Und es gibt viele solche Fälle, leider Gottes. Immer wieder gibt es solche Fälle. Und es ist auch irgendwie rätselhaft, was da durchbricht. Ja, das hat natürlich mit Politik nichts zu tun. Es hat ja letzten Endes auch nichts mit Antisemitismus zu tun, aus den vorhin genannten Gründen. Sondern das sind ja alles nur Vorwände. Das sind Rationalisierungen dieses extremen Bedürfnisses, Gewalt auszuleben und jegliche hemmende Regelungen irgendwie zu überschreiten. Also diese ganze Wut und Enttäuschung und Lebenssinnlosigkeit irgendwie jetzt totzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, totzuschlagen. Gruppendynamisch ist das auch immer wieder interessant. Es hat ja auch Fälle gegeben, zum Beispiel in Strafanstalten, habe ich selber auch schon verhandelt, wo dann in Gemeinschaftszellen plötzlich einer das Opfer wird, ja, und der wird dann nachts von drei Mitgefangenen gefoltert, muss man sagen, ja, einfach nur, weil er schwach ist. Irgendeiner wird ausgesucht und da wird ein vollkommen willkürlicher und beliebiger Anlass genommen. Und dann wird er halt fertig gemacht, ja, und gequält und unter Überschreitung aller Grenzen steigert sich das immer mehr und die Leute versuchen sich auch gegenseitig zu übertreffen. Ja. Wem fällt noch was Schlimmeres ein, ja, was man mit dem machen könnte? Und teilweise sind das Abläufe, die man, wenn man es liest oder wenn man es hört dann von Zeugen oder von den Opfern, die man wirklich kaum ertragen kann. Und man kann es auch kaum verstehen. Insoweit ist ja auch dann die Reaktion der sozialen Umgebung häufig auch irgendwie völlig irritierend. Ja? Die sagen, eigentlich sind das ordentliche Jungs. Das war der Alkohol oder so. Ja, der war es natürlich auch, aber auch unter Alkohol neigt ja nicht der Mensch jetzt grundsätzlich mal dazu, andere Menschen zu foltern und totzutreten. Ne?
Ja. Ich denke, über Alkohol müssen wir gleich auf jeden Fall noch sprechen.
Da waren ja auch noch zwei Erwachsene dabei, nämlich diese Frau, auf deren Veranda das Ganze dann seinen Anfang nahm und ihr Lebensgefährte. Ja. Das waren irgendwelche, sagen wir mal, prekär lebenden Menschen, die auch alkoholabhängig waren. Und zu denen ging man dann hin und weckte die. Und dann setzte man sich, weil der Strom mal wieder abgedreht war, auf die Terrasse und soff dort weiter. Irgendwelche Schnäpse und Bier und so weiter. Und dann ist es irgendwie in Gang gekommen. Und von da an entwickelte sich das dynamisch weiter, bis dahin, wo dann die Gruppe mit dem später Getöteten dann in diese ehemalige LPG-Schweinemästerei ging und dort einfach weitermachte. Ja. Und am Schluss war es so, dass es kein Zurück mehr gab, offenbar, für die, ne? Also aus deren Sicht.
Genau. LPG, machen wir gerade kurz die Erklärungsrunde für Menschen, die es nicht mitbekommen haben, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Also sowas wie zu DDR-Zeiten der Versuch einer, ich hätte fast gesagt, industrialisierten Landwirtschaft, also jedenfalls natürlich einer zentral gesteuerten Landwirtschaft mit mäßigem Ertrag.
Genau, ein im Grundsatz staatlicher Betrieb, wo jetzt nicht einzelne Bauern tätig waren,
eine eigene Verantwortung, sondern
landwirtschaftliche Arbeiter in der LPG. Nach der Wende wurden die dann häufig in GmbHs umgewandelt. Und der frühere LPG-Leiter war dann plötzlich der GmbH-Geschäftsführer.
Und machte Marktwirtschaft. Aber wir stellen uns vor, als Örtlichkeit einen landwirtschaftlichen Betrieb.
Genau, große Schweinemästerei mit irgendwelchen Ställen. Und das lag aber alles natürlich brach. Da war ja nichts mehr letzten Endes. Es war alles leer. Und
Lost Place, würde man norddeutsch sagen.
Deprimierende Umgebung, muss man sagen.
Lassen Sie uns gleich bitte nochmal über den Alkohol und die Rolle in dem Fall sprechen. Aber ich würde vorher nochmal darauf zurückkommen wollen. Ich habe am Anfang gesagt, es ist lange nach den Baseballschlägerjahren gewesen. 2002 spielt unser Fall. Man kann auch sagen, es ist vielleicht gar nicht so lange gewesen. Aber es ist auf jeden Fall in einer Zeit passiert, in der man in der Gemeinde und ich glaube auch insgesamt verstanden hatte, dass wir in der damaligen Zeit in Deutschland ein Problem mit rechtsextremistischen Jugendgruppen haben, in dem Sozialarbeit in diesem Bereich eigentlich bundesweit, ich möchte nicht sagen, aufgekommen ist, aber jedenfalls verstärkt worden ist. Und so war das auch hier in Potzelow. Und ich habe einen Ton gefunden in den alten Reportagen von damals, in der eine Jugendarbeiterin ein bisschen für sich selber darüber nachdenkt, wie eigentlich jetzt ihre Verantwortung da ist. Denn sie hat vor der Tat mit diesen Jugendlichen gearbeitet und muss dann nach der Tat einfach sehen, dass sie das nicht hat verhindern können.
Ich habe auch mit ihm über sein Leben, wir haben über seine Mutter gesprochen, die hat den Hirntumor gehabt. Wir haben über viele geredet. Ich habe was verpasst, aber ich kann das nicht rückgängig machen und ich würde mir jetzt auch so nicht die Schuld geben, weil es macht mich sehr tief betroffen um diesen Jungen. Aber ich denke, dass das nicht umsonst gewesen sein soll, dass wir alles tun müssen, dass sowas nicht mehr passiert.
Man möchte ihr nur aus vollstem Herzen zustimmen. Aber das ist doch jetzt wirklich tragisch, oder? Dass diese Frau im Grunde gesehen hat, so interpretiere ich das, dass da Jugendliche waren, die Hilfe bedurften, dass sie versucht hat, diese Hilfe zu geben und dann vor dem Ergebnis steht, es hat überhaupt nichts gebracht.
Ja, so ist es halt. Ich kann dazu letzten Endes auch nichts sagen. Vielleicht nur noch mal der Gedanke, das alles ist ja letzten Endes im konkreten Fall keine politische Haltung. Es ist ja keine politische Tat. Selbst wenn die natürlich solche pseudopolitischen Wahnvorstellungen wie Juden muss man vernichten oder sonst was haben, das sind ja nur Vorwände sozusagen, ja, um die ganze Verlorenheit und moralische Depravierung sozusagen irgendwie, um dem einen Namen zu geben, um zu sagen, ja, ich habe jetzt hier Springerstiefel an, jetzt bin ich was, ja, und wir sind halt gegen Fremde und gegen Ausländer und so weiter und jetzt muss endlich mal das deutsche Volk und das Nationale muss jetzt irgendwie ran, ne, und da zieht man sich halt irgendwelche Klamotten an, rasiert sich die Haare ab oder macht sonst irgendwas und gehört dann irgendwie dazu. Aber dahinter steht ja jetzt nicht, das sind ja nicht Leute, die jetzt mal sich intensiv mit der Weltpolitik beschäftigt haben und dann auf die Idee gekommen sind, jetzt könnten wir mal Neonazis werden, sondern das sind halt vollkommen, wie soll ich sagen, ich will es auch nicht verharmlosen, einfach nur zu sagen, vollkommene Dummköpfe. Aber das sind es natürlich.
Genau, ja. Dummkopf ist ja sogar medizinisch festgestellt.
Vollkommene Dummköpfe an der Grenze zur Debilität, ja, und deren einziger Lebenssinn darin besteht, halt miteinander rumzuhängen, sich jeden Abend die Birne wegzusaufen und dann irgendwas zu machen, ja, wo man irgendwie noch halbwegs dazugehört und sowas Ähnliches wie eine Lebensvorstellung hat, wer man jetzt überhaupt ist. Darum geht es ja letztendlich.
Bei dem Unpolitischen würde ich trotzdem ein kleines Fragezeichen dran machen wollen, weil diese Jugendlichen natürlich politisch verführbar sind, weil
auf sie jeden Fall,
vielleicht nicht ihre eigene politische Intention haben, aber zugänglich sind für die, die genau diese Klischees und Phrasen bedienen und als Rattenfänger durch die Gegend laufen.
Sie haben vollkommen recht, das ist so. Und man darf auch nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, diese Rechtsradikalen und Neonazis, das sind gar keine Neonazis, sondern das sind einfach nur dumme Menschen oder so. Ja. So ist es natürlich nicht, obwohl es stimmt. Ja. Auch die große Mehrzahl der SA-Leute in den frühen 30er Jahren oder Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, Das waren ja häufig ganz ähnliche Charaktere und Menschen. Ja, die haben irgendwas gesucht.
Wo sie mitlaufen
und die sind,
können,
genau,
Identität bekommen,
genau,
und Wichtigkeit bekommen.
Wichtig und Stärke und über Symbole der Gewalt und Ausleben von Gewalt sozusagen die eigene Identität finden. Ja, wer sind wir? Wir sind nicht irgendwelche arbeitslosen Hungerleider und wie man es heute nennt, prekäre Charaktere, die eigentlich überhaupt keine Chance im Leben haben, ja, sondern wir sind jetzt wer. Wir ziehen uns diese braunen Hemden an, setzen uns eine Kappe auf und schwenken die Fahnen und laufen
in
die
Stadt
und hauen alles zusammen, ja. Und hauen alles zusammen, was sich uns in den Weg stellt. Ja. Das ist da ja entfesselt worden.
Und das mag ja hier ähnlich gewesen sein. Und deswegen mag nämlich die Frage von Marinus Kleidung, er war anders, er gehört nicht dazu, beziehungsweise er bedroht vielleicht aus der Perspektive der Täter auch so deren Vorstellung von, wie man jetzt als Jugendlicher zu sein hat, ja, damit man halbwegs die eigene Identität hat. Aber genau da hat doch, glaube ich, nach meinem Verständnis gerade die Sozialarbeiterin in ihrer Verzweiflung angesetzt, dass sie gesagt hat, ich habe doch versucht, genau das zu adressieren in den Jugendlichen. Ich habe doch versucht.
Aber das läuft ja insgesamt, so grundsätzlich, aber natürlich auch im konkreten Fall nicht über eine intellektuelle Auseinandersetzung. Ja, wenn man so drauf ist und wenn man so ein Lebensgefühl hat und ja, so eine Perspektive auf die Welt hat, setzt man sich jetzt ja nicht hin mit einer Sozialarbeiterin und diskutiert das jetzt mal richtig durch, ja, wie das so ist mit dem Judentum oder mit der Wende oder mit der Arbeitslosigkeit oder mit der Hoffnungslosigkeit da in der ehemaligen DDR.
Sie suchen das Wort Brandenburg.
Nein, ich wollte erst was anderes sagen, aber dann habe ich es mir anders überlegt. Sondern das läuft ja über Gefühle, ja, das läuft ja sozusagen subkutan unterhalb dieser intellektuellen Ebene. Und es ist ja nicht nur dort und nicht nur in diesem Fall so, sondern es ist immer so, ja. Also es gibt ja nicht nur in Neuruppin und Pozzo oder wie das Dorf hieß, oder in Brandenburg oder sonst wo, sagen wir mal, hochproblematische Jugendliche und hochgradig gefährdete Jugendliche oder jungen Erwachsene.
Genau,
sondern
und deswegen würde die Sozialarbeiterin doch jetzt mutmaßlich sagen, genau, und deswegen habe ich auch versucht, eben mit diesem so frustriert oder belasteten Jugendlichen über die schwere Krankheit seiner Mutter zu sprechen, anstatt es mit Alkohol und Schlägen sich Bahn brechen zu lassen.
Ist ja immer eine Mischung von Lebensgefühl. Ja. Wie kommt man dazu, sich so zu entwickeln? Da spielt der IQ von 55 oder 70 natürlich schon eine gewisse Rolle, aber natürlich nicht die ausschlaggebende. Nicht jeder dumme Mensch neigt zum Morden oder so. Ja. Sondern da muss ja ganz viel zusammenkommen. Natürlich besteht Jugendarbeit im weiteren Sinne, Sozialarbeit in solchem Milieu und mit solchen problematischen und gefährdeten Menschen, darin denen eine, sagen wir mal, sinnlich erfahrbare Alternative zu bieten. Ja. Ob das jetzt Tischtennis ist oder die Feuerwehr oder der Kirchenchor, das ist ja erstmal wurscht, ja, oder eine Punkband. Man muss halt versuchen, die irgendwie aufzufangen und denen eine Struktur zu geben in ihrem Leben. Ja. Daran mangelt es ja. Es mangelt an einer sinnvollen Struktur. Und das hat natürlich auch extrem viel mit dem Zusammenbruch dieses DDR-Staatswesens zu tun, das ja unter anderem darin auch bestand, solchen Menschen so einen äußeren Halt zu geben durch die schlichte Kontrolle, ja, durch eine relativ starre, rigide Vorstellung davon, was erlaubt war und was nicht erlaubt war.
Sehr viele vorgezeichnete Wege, auch biografisch.
Ja, extrem vorgezeichnet, ja. Da wurde ganz früh entschieden, was man werden konnte, was man werden sollte. Dafür hatte man dann halt die Sicherheit, dass man innerhalb dieses starren sozialen Systems irgendwie auch, ja, in Anführungszeichen geborgen war, ja. Man hielt sich halt an die Regeln, weil ein großmächtiger Staat alles überwachte. Und wenn man sich an diese Regeln hielt, konnte man relativ gut durchkommen.
Massenentlassungen, Betriebsschließungen, sowas war nicht zu befürchten?
Nein, es war letzten Endes gar nichts zu befürchten. Letzten Endes kam es ja auch nicht darauf an, ob man jetzt viel oder wenig arbeitete oder fleißig oder faul arbeitete oder so, ja, sondern Arbeitslosigkeit war staatlich verboten. Das heißt, jeder wurde irgendwo in irgendwelchen sozialistischen Betrieben mitgeschleift und wenn er nur einen Hof gekehrt hat, ja. Es war aber eine Sozialstruktur, die vorgegeben war. Es gab bestimmte Vergnügungen, denen man sich hingeben konnte. Es wurde auch damals schon gesoffen, wie überall. Ja, das alles ist ja mit dem Zusammenbruch der DDR weggefallen, einfach weggefallen. Die ganze äußere Struktur ist weggefallen.
Und das mag die Jugendlichen noch gar nicht so unmittelbar selber tangiert haben, aber nach meinem Eindruck, auch in der damaligen Zeit ist halt aus der Perspektive der Jugendlichen plötzlich klar geworden, dass die eigenen Eltern als Vorbilder plötzlich völlig ratlos dastehen und sagen, wie geht denn das jetzt weiter und wie ist denn das jetzt? Und
genau,
dadurch der Halt weg war.
Diese Strukturen und die Moralen sozusagen, ja, die sind einfach innerhalb kürzester Zeit zusammengebrochen und haben ein gigantisches Vakuum hinterlassen, muss man sagen. Ja. Da war ein Vakuum, der Staat war ja zunächst mal gar nicht da. Ja. Das, was Sie als Baseballschlägerjahre bezeichnen, das habe ich ja selbst miterlebt, als ich in Leipzig am Landgericht Richter war. Das kann man sozusagen nur schwer schildern, wie extrem verunsichert auch der ganze staatliche Apparat war, zum Beispiel die Polizei. Ja. Die haben ja fast nichts mehr gemacht, die haben sich nirgendwo mehr hingetraut. Die alten Regeln galten nicht mehr und die neuen waren überhaupt noch nicht eingeübt. Es gab keine Verlässlichkeit mehr. Ja. Und wenn man ein perspektivloses eigenes Leben hat oder ein perspektivarmes, sagen wir mal so, eigenes Leben hat als Jugendlicher, junger Erwachsener, und gleichzeitig überhaupt keine Regeln mehr gelten. Ja? Und jeder sich irgendwie nur versteckt hinter dem verzweifelten Versuch, so eine Normalität weiter einfach zu behaupten. Ja? Hauptsache hier ist gemütlich und Hauptsache hier findet noch das statt, was schon immer stattgefunden hat, im privaten Bereich und so weiter. Dann brechen halt auch, sagen wir mal, erstens Regeln und Moralen zusammen, und Grenzen werden verschoben. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Teil davon oder ein Zeichen davon, ja? Dass einfach die Grenzen nicht mehr klar sind, nicht mehr aufgehoben sind. Ja?
Und sie ausgetestet werden bis zum Extrem. Ich versuche jetzt so zu töten, wie ich es im Film gesehen habe.
Zum Beispiel. Da muss natürlich viel zusammenkommen. Ja? Und das ist natürlich alles keine Automatik oder so. Ja? Man muss nur irgendwie arbeitslos sein und in Brandenburg wohnen, dann wird man automatisch Neonazi und tötet Asylbewerber oder blond gefärbte Jünglinge. So einfach ist es natürlich nicht. Ja. Aber das sind die Bedingungen, unter denen sowas zustande kommt. Man darf es auch jetzt nicht allzu monströs sich vorstellen. Natürlich ist diese Tat eine monströse Tat. Wobei 16- oder 17-jährige Jugendliche häufig das auch gar nicht einschätzen können letzten Endes. Ja. Sondern es läuft ja auf einer vegetativen Ebene unterhalb jeder Intelligenz. Ja. Es ist aber nicht so, dass da Abgründe sich auftun, die vollkommen einmalig sind.
Ja.
Ja? Natürlich, wenn man sich vorstellt, dass man jemanden einen Schweinetrog beißen lässt und ihm dann von hinten mit beiden Füßen mit Springerstiefeln auf den
ins Genick springt,
sodass halt der Unterkiefer vollkommen zermalmt wird und das Gesicht extrem entstellt wird und so weiter. Das sind fürchterliche Bilder, die da entstehen und die einen dann auch sein Leben lang begleiten. Trotzdem ist es auch so, dass es teilweise von den Tätern und Beteiligten wie ein Film gesehen wird. Ja. Also vollkommen getrennt von jeder Empathie mit dem Opfer, sondern das Opfer ist einfach nur ein Gegenstand, an dem man jetzt wahllos diesen Gewaltexzess und dieses Bedürfnis nach Macht durch Gewalt auslebt.
Mhm. Ja. Ich möchte gerne über zwei Dinge noch sprechen, den Alkohol und die Frage, warum das Dorf 4 Monate lang eigentlich schweigt.
Nicht eigentlich, sondern wirklich schweigt, ja. Da hat sich keiner drum gekümmert. Dieser 16-jährige Junge war vermisst. Da ist nichts passiert. Ja? Das ist schon erstaunlich, muss man wirklich sagen. Das ist schon erstaunlich. Aber es ist natürlich auch nur die andere Seite derselben Medaille. Ne? Eine völlige Ratlosigkeit, der Versuch, die Augen zu schließen und irgendwie damit nichts zu tun zu haben, zu wollen. Ja? Nochmal eine Analogie zu dem, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Wenn Sie sich vorstellen, dass im Nationalsozialismus ganz normale, in Anführungszeichen, gutbürgerliche Menschen, die sich auch weiterhin so empfunden haben, ja, und die weiterhin ihre Sofakissen mit einem Handkantenschlag in die richtige Position gebracht haben und Weihnachten gefeiert haben und so weiter und so weiter, dass die den Abtransport ihrer jüdischen Nachbarn schweigend hingenommen haben, schweigend. Da wurde einfach nicht drüber geredet.
Ach, die sind jetzt auch nicht mehr da.
Die sind auch nicht mehr da, die sind auch ausgebürgert worden, in Anführungszeichen. Ne? Oder irgendwo in den Osten zum Arbeiten geschickt worden oder so ein Zeug. Ja? Und da gibt es da noch was zu holen in der Wohnung. Ja? Wo sind denn die schönen Möbel, die die hatten? Könnten wir auch gebrauchen. Also das geht ja ganz schnell, dass sich so eine Stimmung verbreitet. Und so war es hier möglicherweise auch, jedenfalls in Ansätzen. Anders kann man sich ja nicht erklären. Dass da jetzt nicht eine totale Panik ausbricht oder jedenfalls intensiv geforscht wird und so weiter. Das wurde einfach so hingenommen, dass der nicht mehr da war. Und erst durch das Rumgequatsche und sich wichtig machen der Täter ist es ja überhaupt rausgekommen. Ja? Weil die dann gesagt haben, ja, ich habe schon mal einen umgebracht. Ne? Kannst du mal sehen, was ich für ein toller Bursche bin. Ne?
Haben wir uns da als Gesellschaft verbessert? Sind die zahlreichen Fahndungen der letzten Monate in sehr unterschiedlich gelagerten Fällen, mal kürzer, mal länger, Fälle, die aufgeklärt wurden, Fälle, die nicht aufgeklärt sind bis heute, ist das ein Zeichen dafür, dass wir mehr hingucken oder trügt der Schein?
Ich glaube, der Schein trügt. Also jedenfalls muss man davon ausgehen, das ist immer da. Natürlich gehen wir jetzt her und sagen, diese drei Täter sind Exzesse des sozialen Verhaltens. Die haben ganz besonders verwerflich gehandelt. Und so könnte man nie sein. Ne? Das ist ganz furchtbar und so unerklärlich und schrecklich und so weiter. Aber das Potenzial ist natürlich immer da in einer Gesellschaft. Ja? Und unter bestimmten Umständen realisiert sich das auch. Es ist gar keine philosophische Betrachtung oder allgemeine Betrachtung, der Mensch ist immer schlecht oder so, das meine ich gar nicht. Aber dieses Gewaltpotenzial unter den Bedingungen einer zusammenbrechenden sozialen Ordnung, das ist außerordentlich groß. Mhm. Da kommt Angst dazu, da kommt Wut dazu, da kommt Enttäuschung dazu, alles Mögliche kommt dazu. Ja. Das sieht man ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Staaten, wo staatliche und soziale Strukturen nicht mehr existieren oder zusammenbrechen oder vollkommen unterminiert sind durch Korruption und Verbrechen und so eine Gegengewalt beispielsweise durch sehr mächtige kriminelle Organisationen, die die Gesellschaft vollkommen unterminieren letzten Endes. Da brechen die Regeln
zusammen. Bricht sich das dann Bahn? Genau, ich glaube, sogar im Kleinen gibt. Wir sehen das ja bei sogenannten Krawallnächten aus unterschiedlichen Gründen. Irgendwelche Gipfeltreffen in Hamburg mit Straßenschlachten oder irgendwelche aus dem Ruder laufenden Sommernächte. Und dann plötzlich, wenn das Tohuwabohu nur groß genug ist, plötzlich sind es dann die ganz normalen Menschen, die anfangen, einen Supermarkt zu plündern.
Genau.
Und die sagen, jetzt ist hier gerade, gilt nichts mehr. Jetzt rein und ran in die Schokolade.
Ganz genau, ja, so ist das.
Welche Rolle spielt der Alkohol, Thomas Fischer? Das ist für mich so ein wirklich schwieriges Thema in diesen Fallkonstellationen. Im Urteil ist es massiv beschrieben und berücksichtigt worden in der Strafzumessung. Ganz offensichtlich haben die ganz hart getrunken, waren auch sehr viel Alkohol gewöhnt. Ich habe nur ein Problem damit, dass immer in diesen Fallkonstellationen, gerade rund um rechte Gewalt, dann immer der Alkohol so ein bisschen auch was wie die Entschuldigung zu sein scheint. Nach dem Motto, naja, die trinken halt hart und dann gehen die Dinge schief. Und ich weiß immer nicht so richtig, natürlich muss man es berücksichtigen, dass sie durch den Alkohol enthemmt waren. Aber der Alkohol ist so sehr Mittel zum Zweck und Bestandteil der Ideologie, dass man ja auch nicht sagen kann, also ich sag mal ganz krass, das kann nicht so schuldmildernd sein wie bei denen, die trinken, ohne dass der ideologische Hintergrund noch dabei ist. Ist extrem unjuristisch gedacht, aber verstehen Sie
meinen Gedanken? Ich weiß schon, was Sie meinen. Ja. Jedenfalls ist es nach meiner Ansicht falsch, zu sagen, da gibt es Straftaten und da gibt es bestimmte Handlungen und völlig getrennt davon gibt es jetzt Alkoholismus. So ist es ja nicht, dass die dann irgendwie jetzt einen schönen Geburtstag feiern wollen und dann trinken sie halt da zwei Flaschen Wodka pro Mann und dann bricht sich der Wodka Bahn oder der sonstige Schnaps und der ist dann schuld. Das ist natürlich Unsinn, weil Sie haben völlig recht, in einer Vielzahl von Fällen, hier ganz sicher auch, ist ja dieses Saufen zielgerichtet, ja. Die trinken ja jetzt nicht, bis sie alles vollkotzen oder bis zur halbwegs Bewusstlosigkeit saufen die ja nicht, weil es so gut schmeckt, sondern um diesen Exzess zu erleben, ja, um diesen Rausch zu erleben und um diesen Rausch exzessiv auszuleben und dann auch alles zu empfinden und zu tun, was man dann so tut. Es wird ja zielgerichtet gesoffen, ja. Und da gehört halt auch das dazu. Da gehören solche gruppendynamischen Prozesse und solche Exzesse dazu. Ja. Auch wenn man mal keine Schlägerei hatte in dem Zustand, macht man sich ja damit wichtig, wie voll man gestern wieder gewesen ist und was der dann gemacht hat und was für unglaubliche Abenteuer man da erlebt hat.
Wohin man die Flaschen gepfeffert hat.
In diesem Rausch. Also das hängt schon sehr stark miteinander zusammen. Und deshalb haben Sie vollkommen recht mit der These, dass das jetzt nicht per se die Schuld wesentlich mindert. Wenn ich das mal sagen darf, in der früheren DDR, nach dem Strafgesetzbuch der DDR, war es so, dass Alkoholtrinken überhaupt nicht schuldmildernd wirkt, ja. Sondern wer sich schuldhaft berauscht, der wird dann umso härter bestraft, ja. Und wir haben ja auch in der Bundesrepublik in den letzten 10, 15 Jahren eine Änderung der Rechtsprechung, was das betrifft, weil eine, sagen wir mal, wesentliche Einschränkung der Steuerungsfähigkeit infolge von Alkohol oder anderen Drogen, aber insbesondere von Alkohol, nicht mehr automatisch ständig zu einer Strafmilderung führt, sondern es wird gesagt, ja, wie ist denn dieses sich berauschen selbst jetzt anzusehen und zu bewerten? Und jemand, der ständig säuft und weiß ganz genau, was Alkohol bewirkt und das auch gezielt macht, da gibt es ja letztendlich keinen Grund, dem jetzt seine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit privilegierend zuzurechnen. Ja. Und das wird auch von den Gerichten zunehmend so gesehen. Und das entspricht natürlich auch der allgemeinen Meinung. Also ich kann mich noch gut erinnern, die Bürger der sogenannten neuen Bundesländer, die DDR-Bürger, als die damit konfrontiert wurden, mit dieser bundesdeutschen Justiz, die dann plötzlich da einzog. Und permanent wurde jetzt gesagt, ja, ich habe so und so viel gesoffen. Und dann sagte das Gericht, na gut, das ist natürlich strafmildernd. Und da kriegst du nur die Hälfte der Strafe, ja, weil du so besoffen warst. Das konnten die Menschen dort überhaupt nicht verstehen. Ja. Die waren da irgendwie fassungslos vor so viel Ungerechtigkeit. Ja. Andererseits ist natürlich so, Alkohol, wie auch andere Drogen, aber Alkohol befördert natürlich solche Verhaltensweisen. Alkohol ist stark enthemmend. Und zweitens aggressionsfördernd. Das weiß ja jeder. Eine große Vielzahl von Körperverletzungs- und anderen Gewaltdelikten wird unter Alkoholeinfluss begangen. Ja. Weil das halt solche Verhaltensweisen stark fördert. Also der akute Rausch fördert das sehr stark. Man steht letzten Endes, ja, wie es immer so schön heißt, fassungslos davor. Muss aber gleichzeitig sagen, es ist alles kein Zufall und es sind auch nicht einfach nur dumme Jungs, denen man jetzt mal über den Kopf streicheln muss und dann verläuft sich das wieder, sondern es sind natürlich, sagen wir mal, auch strukturell sozial bedingte Gegebenheiten, die so ein Klima schaffen, in dem sowas passieren kann.
Ja. Das war der Fall des Todeskicks von Potzloh. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Alex Kote an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase, Sophia Hoog, Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Zum Schluss hören wir noch in unseren Anrufbeantworter rein. Der macht ja schon die ganze Zeit auf sich aufmerksam.
Hallo Holger, hallo Herr Fischer. Ich bin Isabel Ströh, Investigativjournalistin. Zusammen mit meiner Kollegin Isabel Bär erzähle ich im Podcast Rape Tapes, wie wir ein internationales Vergewaltigernetzwerk aufgedeckt haben. Darin tauschen sich Nutzer darüber aus, wie sie heimlich Frauen betäuben und vergewaltigen. Und sie stellen Videos der Taten ins Netz. Wir waren über mehrere Jahre undercover in Chatgruppen und auf Pornoseiten unterwegs, haben festgehalten und analysiert, wie Täter vorgehen und sind so einzelnen Nutzern auf die Spur gekommen. Die ganze Recherche, wie Ermittlungsbehörden versagt haben und wie die Justiz nun damit umgeht, hört ihr jetzt in Rape Tapes auf dem Kanal von 11KM Stories. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinschaltet, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Viele Grüße aus Hamburg.
Danke für den Hinweis, da werden wir auf jeden Fall mal reinhören. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um einen brutalen Raub mit Todesfolge an der Autobahn A9. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.